Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabside. Am 11. Oktober veranstaltet das Institut für Sexualität und Gesundheit den dritten Männergesundheitstag. Aus diesem Anlass sprechen wir heute über ein Thema, das für viele ein Tabu, aber für die Lebensqualität wichtig ist. Stichwort Impotenz. Diese kann als Ursache auch Diabetes haben. Diabetesbedingte Durchblutungsstörungen und Nervenschäden können zu Potenzstörungen führen, die im Fachjargon auch erektile Dysfunktion genannt werden. Darüber spreche ich jetzt mit Herrn Dr. Christian Leiber, Urologe an der Universitätsklinik in Freiburg, den ich hiermit herzlich begrüße und herzlich willkommen heiße. Guten Tag, Herr Dr. Leiber.
Schönen guten Tag, Frau Opphoff.
Das Thema Impotenz sprechen Männer und, wie Experten meinen, vor allem Diabetiker viel zu selten an. Warum? Gibt es viele Diabetiker, denen es helfen könnte, darüber zu sprechen?
Ja, nach meiner Auffassung ist es so, dass man den meisten Patienten mit Erektionsstörungen helfen kann heutzutage und insbesondere natürlich den Diabetikern. Es ist zum einen so, dass sicher die Ärzte hier auch noch mehr auf Patienten zugehen müssten. Und wir wissen, dass Patienten sehr dankbar sind, wenn sie von ihren Ärzten angesprochen werden. Das tun aber leider nicht alle Ärzte, obwohl die meisten wissen müssten, dass gerade bei Diabetikern Potenzstörungen sehr häufig vorkommen. Das zweite ist, dass Patienten und Männern es überhaupt sehr schwer fällt, über das Thema Erektionsstörungen zu sprechen. Und das fällt ihnen auch nicht gerade leicht, mit ihrem Arzt darüber zu sprechen. Da sollte man eben versuchen, Angebote zu machen. Wir haben die Erfahrung gemacht beim ISG, dass unsere anonyme Telefonhotline zum Beispiel es den Männern sehr leicht macht. Da können sie anonym bleiben, da sprechen sie mit einem Unbekannten. Das geht viel einfacher, als wenn ich jemand direkt gegenüber sitze und vielleicht noch mit einem Arzt spreche, den ich schon lange kenne. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Viele Patienten in meiner Spezialsprechstunde können mit mir über das Thema relativ gut sprechen, sagen mir aber mit ihrem Hausarzt, den sie schon lange kennen, können sie darüber nicht sprechen, weil er sie ja so gut kennt. Da ist immer noch eine erhebliche Angst und Beklemmtheit und das sollte man versuchen, ein Stück weit abzubauen, denn es gibt, wie gesagt, Möglichkeiten, wie man eine solche Störung behandeln kann.
Sie nannten gerade das ISG, das ist die Abkürzung für das Institut für Sexualität und Gesundheit. Das ist eine Möglichkeit, wo sich Männer hinwenden können, wenn sie mit jemandem über das Thema sprechen möchten. Wen könnten sie ansonsten ansprechen?
Ansonsten ist es so, dass sicher natürlich für Männer vorzugsweise der Urologe der Ansprechpartner sein sollte. Es gibt jetzt seit einem Jahr eine Zusatzbezeichnung Andrologie, also wenn man so will, die Männerheilkunde. Und Andrologen sind meistens Urologen. Es können auch Endokrinologen sein oder Hautärzte, die sich speziell mit männlicher Gesundheit auseinandersetzen. Und da dürfen eigentlich die Patienten erwarten, dass sie dann einen sehr kompetenten Ansprechpartner haben, der sich in dem Feld besonders gut auskennt. Aber die meisten Urologen können auch viel zu dem Thema sagen und können zumindest einen guten beratenden Part hier übernehmen. Auch den Hausarzt kann man ansprechen in der Thematik. Die wissen aber zum Teil nicht dann so gut oder so detailliert Bescheid. Aber sie können ja auch den Patienten dann an den Urologen überweisen. Also der im Prinzip wichtigste Ansprechpartner sollte der Urologe sein, der sich mit solchen Störungen wahrscheinlich auch am besten auskennt.
Nun ist es ja eine schwierige Frage. Wann treten Probleme auf? Wann sind sie wirklich Probleme, sodass man darüber sprechen sollte? Also mit einem Wort gesagt, die einfache Frage, wann beginnt Impotenz eine Krankheit zu sein oder behandlungsbedürftig?
Das ist eine gute Frage. Natürlich ist es nicht so, wenn mal ein Ereignis da ist, wo das nicht klappt mit der Erektion, dass man dann gleich von Impotenz oder erektiler Dysfunktion sprechen sollte, sondern die international und national gültigen Definitionen sagen, dass wenn in einem Zeitraum von 6 Monaten mehr als 70% der Versuche, Geschlechtsverkehr zu haben, nicht erfolgreich sind, dass dann eine erektile Dysfunktion vorliegt. Also es muss schon häufiger vorkommen und sozusagen immer wieder auftreten, das Problem, dann sprechen wir von einer Erektionsstörung. Und dann ist es auch sinnvoll, dass die Patienten sozusagen sich in ärztliche Behandlung begeben, denn, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, die Ursachen für Erektionsstörungen liegen heute überwiegend im organischen Bereich. Das heißt, hier stecken oft Durchblutungsstörungen, Nervenstörungen dahinter und die muss man natürlich zunächst mal feststellen, um sie dann auch zu behandeln. Das ist also im Prinzip, wenn man so will, ein Risikosymptom und das empfehlen auch die Leitlinien, dass man heute bei Männern, wo neu eine Erektionsstörung festgestellt wird, gezielt nach diesen Risikofaktoren schaut. Das heißt, man muss überprüfen, haben diese Männer Bluthochdruck, haben sie Diabetes, haben sie eine Fettstoffwechselstörung, erhöhte Blutfette. Rauchen sie, das ist auch eine wichtige Frage, Rauchen ist außerordentlich schlecht für die Potenz. Das ist jetzt was Einfaches, das kann man sofort feststellen, das kann der Mann auch selber feststellen. Und das steht auf den Schachteln ja auch drauf. Manche Raucher wollen es trotzdem nicht so richtig wahrhaben, aber Rauchen ist etwas, was die Potenz sicher deutlich schädigt.
Sie sagen gerade, das kann der Mann auch selber feststellen, ob jetzt, wenn es am Rauchen liegt, das eine Ursache sein kann. Heißt das, wenn ich jetzt zu viel geraucht habe als Mann, dann habe ich mehr Probleme im Bett, als wenn ich jetzt mal einen Tag nicht geraucht habe? Oder geht das so schnell nicht mit den Änderungen?
Nein, das geht so schnell nicht. Natürlich ist es grundsätzlich so, dass Nikotin dazu führt, dass die Blutgefäße sich eher zusammenziehen, was bei der Erektion hinderlich ist. Deshalb kommen auch die wenigsten Männer auf die Idee, vor dem Sex eine Zigarette zu rauchen, weil das also besonders kontraproduktiv ist. Die echten Erektionsstörungen entstehen natürlich aber erst nach einer langen Phase des Rauchens. Also da muss man schon mindestens 10, 15, 20 Jahre am Stück rauchen, bis Veränderungen an den Blutgefäßen so gravierend sind, dass sie auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Das kommt nicht von ein paar wenigen Zigaretten, das ist sicher nicht so. Aber Rauchen ist halt grundsätzlich außerordentlich schädlich. Also da, sag ich mal, kann ich nicht nur als Androloge, sondern auch als Männerarzt sagen, wenn man seiner Gesundheit etwas Gutes tun will und man ist Raucher, dann ist sicher das Beste, was man überhaupt tun kann, das Rauchen einzustellen.
Gibt es denn jetzt außer den bereits genannten Faktoren noch andere Gründe, warum es auch einfach mal vorübergehend vielleicht im Bett nicht so richtig klappen kann? Das heißt also, wo man denkt, vielleicht das könnte eine Potenzstörung sein, die aber mit ganz anderen Dingen zusammenhängt. Können Sie sich da etwas vorstellen?
Ja, es gibt natürlich unabhängig von den jetzt eher organischen Gründen auch klassische psychosomatische oder psychosexuelle Gründe. Wenn zum Beispiel eine Beziehungsproblematik besteht und es gibt richtig sozusagen Streit in einer Beziehung, da läuft einiges schief, man redet nicht mehr miteinander, dann wird man auch in der Regel keinen guten Sex mehr miteinander haben. Und da treten natürlich oft dann auch Erektionsstörungen in einem solchen Zusammenhang auf. Wenn zum Beispiel, was in meiner Sprechstunde immer wieder vorkommt, ein Mann sozusagen seine Partnerin verliert und er hat längere Zeit keine Partnerin und es kommt dann zu einer neuen Partnerbeziehung, möglicherweise die Partnerin einige Jahre jünger ist als der betreffende Mann, dann steht er natürlich unter einer enorm hohen Erwartungshaltung und dann kommt diese klassische Versagensangst zum Tragen und wenn jemand dann innerlich so angespannt ist und im Prinzip antritt mit der Hoffnung, hoffentlich geht es heute, dann wird es mit Sicherheit nicht oder nur sehr schlecht funktionieren. Das ist so die typische Form einer überwiegend psychosomatisch bedingten Erektionsstörung, die zum Teil auch bei ganz jungen Männern auftreten kann, wo dann, was weiß ich, im falschen Moment das Telefon geklingelt hat und solche äußeren störenden Einflüsse dann plötzlich dazu führen, dass Stress ins Spiel kommt, es werden Stresshormone ausgeschüttet und unsere typischen Stresshormone führen eben ja dazu, dass die Blutgefäße sich zusammenziehen, dass der Blutdruck steigt, das Herz schlägt schneller, die frühere klassische Fluchtreaktion. Das ist alles nicht hilfreich, wenn man eine gute Erektion haben will und beendet in der Regel die vorhandene Erektion. Und das erleben die Männer dann oft eben als sehr einschneidend und da kann es auch bei jungen Männern vorkommen, die eigentlich kerngesund sind, dass sie also wirklich unter extremer Versagensangst leiden, weil das einmal, zweimal nicht funktioniert hat und dann glauben die wirklich sicher, es könnte überhaupt nicht mehr funktionieren. Dabei funktioniert eigentlich alles ganz wunderbar, aber sie sind so angespannt, sie stehen so unter Druck, dass es eben dann erstmal gar nicht mehr geht. Das kann wie ein Teufelskreis sich entwickeln, aus dem man dann ohne fremde Hilfe gar nicht mehr ohne weiteres herauskommt.
Aber auf jeden Fall gibt es da Hilfe und die gibt es auch, wenn organische Ursachen eine Rolle spielen oder der Diabetes. Was kann genau beim Diabetes nochmal dazu führen, dass es zu Schwierigkeiten mit der Erektion kommt?
Beim Diabetes sind es leider, und deshalb ist es auch so häufig, dass Diabetiker solche Störungen entwickeln, sind es zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Das eine ist die Durchblutungsstörung. Wir wissen, dass bei Diabetikern es Störungen der Blutzirkulation gibt, dass vor allen Dingen die kleinen Blutgefäße hier beeinträchtigt sind. Und die Arterien, die das Blut in den Penis transportieren, sind eben sehr dünne Arterien, die besonders anfällig für solche störenden Einflüsse sind. Es kann auch auf Seiten des venösen Abflusses Probleme geben, dass die Abdichtung nicht mehr richtig funktioniert, das Blut zu schnell aus dem Schwellkörper herausfließt. Und das ist jetzt beim Diabetiker sozusagen erschwerend, es gibt eben auch Störungen der Nervenleitfähigkeit. Das heißt die sogenannte Polyneuropathie, die Störung der Nervenübertragung, und die ist auch sehr, sehr wichtig für die Erektionseinleitung und für die Aufrechterhaltung der Erektion. Im Prinzip ist es ja so, dass die Erektion zunächst mal im Kopf beginnt. Es findet eine Stimulation statt, man hat eine entsprechende erregende Situation, man sieht die Partnerin, man nimmt also optisch oder akustisch oder wie auch immer Reize wahr. Es wird eine sexuelle Stimulation im Gehirn ausgelöst und diese wird dann über das Rückenmark und entsprechende Nervenbahnen an den Penis weitergemeldet. Dort kommt es zur Erweiterung der Blutgefäße. Es muss 30 Mal mehr Blut als im Ruhezustand in die Schwellkörper einströmen und dann entsteht eine Erektion. Und dieser ganze komplexe Mechanismus kann an jeder Stelle des Ablaufes gestört werden. Und wenn das Signal vom Gehirn, weil die Nervenleitung gestört ist, nicht mehr richtig ankommt, dann passiert eben dort unten nicht mehr viel. Und wenn die Blutgefäße sich nicht richtig erweitern können, dann kann zwar das Signal ankommen, aber dann passiert auch nicht viel. Wenn beides zusammen vorliegt, ist das Ergebnis oft entsprechend noch schlechter. Und so ist es leider so, dass eben Diabetiker häufig besonders gravierende Erektionsstörungen haben, wo dann also ausgeprägte Schädigungen vorliegen.
Wie können Sie denn Diabetikern helfen oder wie kann man überhaupt einem Diabetiker helfen? Was kann man dagegen tun?
Ja, also das Wichtigste ist sicher natürlich primär, dass der Diabetes als Grunderkrankung gut behandelt wird. Wir wissen heute, dass ein schlecht eingestellter Diabetes, eine schlecht eingestellte Zuckererkrankung dazu führt, dass die Potenzstörungen früher auftreten und stärker auftreten. Wenn der Zucker gut und optimal eingestellt ist, kann man das Auftreten stark verzögern. Ob man es wirklich verhindern kann, da sind sich die Gelehrten nicht ganz einig. Aber da reden wir jetzt dann von Zeiträumen von 15, 20, 30 Jahren. Aber es macht natürlich schon einen großen Unterschied, ob Sie die ersten 20 Jahre mit Ihrem Diabetes noch kein Potenzproblem haben oder ob Sie schon nach 10 Jahren ein Problem haben, wenn Sie auch noch entsprechend jünger sind und die Sexualität natürlich noch wichtiger ist. Ansonsten ist es so, wenn die Störung da ist, ist es dann natürlich wichtig, die anderen Risikofaktoren zu analysieren. Das heißt, man muss den Blutdruck überprüfen, man muss die Blutfette überprüfen. Bei Bluthochdruck muss eine entsprechende medikamentöse Behandlung eingeleitet werden. Bei einer Fettstoffwechselstörung unter Umständen auch. Wenn ein deutliches Übergewicht da ist, sollte das natürlich unter allen Umständen versucht werden zu korrigieren, weil sich das sowohl auf den Diabetes als auch auf den Bluthochdruck sehr positiv auswirken kann. Man sollte nach dem Testosteron schauen, nach dem männlichen Geschlechtshormon, was auch eine Rolle in dem Zusammenhang spielt und was gerade bei übergewichtigen Männern deutlich erniedrigt sein kann. Und dann muss man sagen, wenn all diese Risikofaktoren, das Rauchen will ich nicht unterschlagen, das ist natürlich elementar wichtig, wenn das Rauchen vorhanden ist, muss natürlich unbedingt eingestellt werden. Wenn alle diese Risikofaktoren behandelt sind, dann geht es natürlich um die Frage, wie kann ich dem Patienten helfen, wie kann ich ihn behandeln.
Und welche Möglichkeiten gibt es da, wenn Sie die Risikofaktoren so weit wie möglich gesenkt haben und es immer noch Probleme gibt? Was können Sie dann tun?
Reihe von verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten für Erektionsstörungen. Die wahrscheinlich bekannteste ist der Einsatz von Medikamenten, von Tabletten, Stichwort Viagra oder Levitra oder Cialis. Es gibt ja drei verschiedene Tabletten, die zur Behandlung von Erektionsstörungen zugelassen sind. Das ist das, was auch die Patienten verständlicherweise am angenehmsten finden. Wichtig ist bei diesen Medikamenten, dass sie vom Arzt verordnet werden müssen, dass es bestimmte Kontraindikationen gibt, bei denen solche Medikamente nicht eingesetzt werden dürfen, insbesondere nitrathaltige Herzmedikamente dürfen nicht gleichzeitig eingenommen werden. Das heißt, der Arzt muss sich vorher davon ein Bild machen, was nimmt der Patient sonst für Medikamente ein, wie ist seine Belastbarkeit, darf er sich überhaupt so weit anstrengen. Sexuelle Aktivität ist nicht sehr anstrengend, aber doch eine gewisse Form von Anstrengung und das muss der Patient grundsätzlich sozusagen leisten können. Wenn die Tabletten nicht ausreichend sind, gibt es als noch stärkere Form der medikamentösen Behandlung Injektionen, wo man selber, was zugegebenermaßen sehr schwierig für die Männer am Anfang ist und große Überwindung kostet, sich etwas in den Penis spritzen muss, mit einer ganz feinen Nadel. Die Diabetiker wissen, wovon ich rede, das ist eine ganz feine Insulinnadel, also der Einstich ist ist gar nicht so schmerzhaft, aber es kostet, wie gesagt, eine große Überwindung. Der Vorteil bei der Injektionstherapie ist, dass man den Wirkstoff zur Gefäßerweiterung direkt in den Penis bringt, muss also nicht wie bei der Tablette über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden, sodass diese Therapie mit den Injektionen, die hört auf den Namen SCAT für Schwellkörper-Autoinjektionstherapie, wohl die effektivste medikamentöse Behandlung ist, die man sich vorstellen kann. Wenn auch das nicht wirkt oder der Patient sagt, das möchte ich nicht, gibt es als Alternative noch Vakuumpumpensysteme. Das ist eine im Prinzip ganz risikoarme Behandlung, allerdings sehr mechanisch und aus meiner Erfahrung bei den Patienten nur wenig beliebt. Da wird ein Plexiglaszylinder über den Penis gestülpt und ein Vakuum erzeugt, ein Unterdruck. Man saugt im Prinzip das Blut in die Schwellkörper und hat dann einen straffen Gummiring an der Basis, der verhindert, dass das Blut aus dem Penis wieder abfließt. Das ist, wie gesagt, völlig ungefährlich, aber es ist natürlich, sage ich mal, nur ein Kompromiss und damit lassen sich selten vollständige Erektionen erzielen. Die letzte Alternative, wenn alle diese anderen genannten Dinge nicht funktionieren oder nicht mehr funktionieren, ist eine operative Behandlung. Es gibt auch so etwas wie Penisimplantate. Das sind Implantate aus Silikon, die in den Penis eingesetzt werden. Das muss operiert werden. Wenn die aber einmal eingesetzt sind, das ist dann alles innerlich gelegen, sieht man das von außen nicht mehr. Die Patienten können wieder alles machen und sie haben entweder ein biegsames, ein einfaches Implantat, was man hoch und runter biegen kann, wenn man es braucht, oder was heute häufiger verwendet wird, ein sogenanntes hydraulisches Implantat, was mit Wasser gefüllt ist, mit steriler Kochsalzlösung. Da ist eine kleine Pumpe im Hodensack und man kann durch Betätigen der Pumpe das Wasser in die Zylinder pumpen. Man hat dann eine im Prinzip normale Erektion und kann, wenn man die Erektion nicht mehr braucht, das Wasser wieder ablassen. Das fließt dann zurück in ein sogenanntes Reservoir. Das ist eine flüssigkeitsgefüllte Kammer im Unterbauch, die mit einem Schlauch mit dem System verbunden ist. Das ist im Prinzip, wenn man so will, die Ultima Ratio, die letzte Lösung, wenn alle anderen Dinge nicht mehr funktionieren. Die funktioniert natürlich immer, aber es ist halt eine operative Maßnahme und da gibt es auch kein Zurück mehr. Das heißt, das kann man nur einmal machen lassen. Für Patienten mit ganz schweren Erektionsstörungen, auch Diabetiker, stellt das aber natürlich eine Möglichkeit dar, wie man dann trotzdem noch helfen kann. Und der Vorteil ist bei dieser Lösung, es gibt im Prinzip fast keine Kontraindikationen. Das heißt, auch wenn jemand Herzmedikamente einnehmen muss, kann man das machen. Er muss halt so gesund sein, dass man ihn operieren kann.
Sie haben jetzt eine Reihe von Möglichkeiten aufgezeigt: Tabletten, Vakuumerektionshilfen und operative Möglichkeiten. Es stellt sich natürlich die Frage, wir wissen alle, dass die Tabletten nicht ganz billig sind. Eine Operation ist sicherlich auch recht kostspielig. Die Vakuumerektionshilfen sind möglicherweise nicht ganz so teuer. Was übernimmt die Kasse? Übernimmt sie überhaupt irgendetwas?
Ja, das ist leider ein leidiges Thema für die Patienten. Es ist so, dass durch den Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt wurde, dass alle Medikamente zur Behandlung von Erektionsstörungen grundsätzlich nicht mehr von den Kassen erstattet werden. Das ist aus meiner Sicht ein nicht unproblematischer Beschluss, denn man macht zur Grundlage, dass die Erektionsstörung nur eine Befindlichkeitsstörung sei und keine Erkrankung. Dem würde ich grundsätzlich aus meiner Erfahrung widersprechen. Ich behaupte, dass Männer mit Erektionsstörungen krank sind, die leiden darunter, die haben ein sehr vermindertes Selbstwertgefühl, die haben große Probleme in ihrer Partnerbeziehung. Das macht Männer aus meiner Sicht krank. Fakt ist aber, dass diese Medikamente eben per Beschluss dieses gemeinsamen Bundesausschusses nicht mehr bezahlt werden. Die sind relativ teuer. Ich will eine Größenordnung nennen. Wenn Sie 4 Tabletten Viagra mit der höchsten Dosierung mit 100 Milligramm kaufen, dann kosten die, ich glaube, 56 Euro. Das ist also Preis von fast 10 Euro pro Tablette oder etwas mehr sogar. Das ist ein, würde ich sagen, sehr teures Medikament. Bei den Injektionen ist es genauso. Das ist auch ein Medikament, das muss auch komplett von den Patienten selber getragen werden. Die Vakuumpumpen werden, wenn sie ärztlich verordnet werden, oft von den Kassen übernommen, da das nur eine einmalige Investition ist. Die guten Vakuumpumpen aus dem Medizinfachhandel kosten so zwischen 300 und 500 Euro. Die einfachen, die man im Sexshop kaufen kann, sind billiger, aber sind qualitativ dann auch deutlich schlechter. Interessanterweise ist es so, dass die Operation, das Penisimplantat, im Moment von den Krankenkassen komplett bezahlt wird. Fragen Sie mich nicht, warum das so ist. Das ist sicher sehr seltsam, dass die Medikamente nicht erstattet werden. Wenn ein Patient sich aber operieren lässt, er das komplett erstattet bekommt. Im Moment ist es so.
Herr Dr. Leiber, ein unendliches Thema, auch gerade die Kostenübernahme von wichtigen Medikamenten. Ein interessantes Thema, das ich heute mit Ihnen besprechen durfte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.